Einen wunderschönen guten Morgen bei 9 von 9 bei Ladelust, unserer neuen Subkategorie, die wir eingeführt haben. Und wir erreichen eine neue Qualität jetzt hier bei 9 von 9 und Ladelust. International sind wir. Herzlich willkommen, Christian Bugisch, aus dem Urlaub auf Gran Canaria. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, sich zuzuschalten. Haben wir auch nicht gemacht, aber die Infrastruktur und Leitungen sind ja meistens außerhalb Deutschlands besser als in Deutschland. Und natürlich auch guten Morgen, lieber Lars.
Ich grüße euch, schön bei euch zu sein, und ich grüße mit der Sonne von Gran Canaria, die ihr immerhin in meinem Gesicht sehen könnt.
Wir sind auch unheimlich neidisch, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja? Aber ein bisschen Sonne
Ein
haben wir heute auch.
wenig, ja.
Ja, ein bisschen Sonne haben wir hier auch, aber wahrscheinlich nicht die Temperaturen, die du genießen kannst. Also genieß den Urlaub auf jeden Fall. Ja, und wir wollen heute mit dir über deine Erfahrungen mit deinem ID4 sprechen. Wir wollen mit dir sprechen auch über das Thema ja, PV-Anlage in Reihenhaussiedlungen und eben Lademöglichkeiten, die man dort schaffen kann, in der Gemeinschaftsgaragenanlage. Das wird so unser Thema sein, ja. Und die zwei E-Autofahrer, ich bin ja der Einzige, der noch kein E-Autofahrer ist, die können ja mal dann hier ihre Erfahrungen austauschen. Lars, hast du Fragen an den Christian?
Ja, genau. Also erstmal hallo auch von mir. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist. Ja, wir haben jetzt beide relativ neue Erfahrungen mit dem E-Auto. Du hast es ja jetzt auch noch nicht, oder ihr habt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Wir haben ja auch seit Juli ein E-Auto. Und ich habe mal so ein bisschen auf deinem Blog geguckt. Also erstmal muss ich sagen, immer wenn ich auf deinem Blog bin oder auf deinen Blog gehe, es ist so ein bisschen Safe Space. Es fühlt sich einfach gut an, wenn es eine Plattform gibt im Internet, die immer noch so aussieht oder schon lange so aussieht, wie sie aussieht. Und das macht immer wieder Spaß. Muss ich sagen, verlinkt mir ja dann natürlich auch. Und du hast ja auf deinem Blog eben so ein bisschen von deinen Erfahrungen mit dem E-Auto gesprochen. Und wir hatten uns ja auch immer wieder mal ab und zu mal ausgetauscht über Threads, über so die Erfahrungen, was so die Infrastruktur in Deutschland angeht. Vielleicht kannst du ja erstmal so ein bisschen grundsätzlich sagen, was so deine Erfahrungen sind, weil es gibt ja, das haben wir auch ausgetauscht, Stefan, es gibt ja immer wieder mal Berichte, Menschen, die entweder recherchieren nach E-Autos und sich dann doch für einen Verbrenner entscheiden. Es gibt Umfragen, die sagen, Leute, die mit einem E-Auto mal getestet haben, Leasing oder gekauft haben oder was auch immer, dass die dann sagen, ihr nächstes Auto wird wieder Verbrenner. Deswegen vielleicht mal so grundsätzlich an dich die Frage, was so deine oder eure Erfahrungen sind und deine Erfahrungen mit dem E-Auto bislang.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht tatsächlich mit der kleinen Besonderheit, normalerweise, und das war ja auch bei euren Gästen bisher, so habe ich es zumindest gehört, so sind es ja so ein bisschen die Nerds und die Techies, die da Lust auf diese Technologie haben und das ausprobieren wollen und dann sich 1000 YouTube-Videos dazu anschauen und dann irgendwann dafür entscheiden, sich so ein Auto zuzulegen. Bei uns war es anders. Bei uns war es meine Frau, die die Entscheidung getroffen hat, und es ist auch ihr Auto, der ID4 oder 4, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ID4 oder ID4 oder irgendwas dazwischen. Und sie ist
Volkswagen.
wirklich kein Techie und auch Volkswagen. Kein Techie und kein Nerd, sondern halt ein ganz normaler Autofahrer. Und deshalb ist es vielleicht ganz, ganz interessant und auch repräsentativ, wenn wir über diese Schwelle der First User und Early Adopter hinauskommen wollen. Und das wollen wir ja. Und ihre Motivation war ganz, ganz klar und eindeutig das Umweltthema. Sie wollte keine Abgase mehr ausstoßen beim Autofahren. Sie will die Umwelt schützen und ist so auf die Idee E-Auto gekommen und hat gesagt, können wir uns das mal bitte irgendwie anschauen? Und zwar so, dass ich auch Lust drauf bekomme und vor allem, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe das, ja, ich beherrsche diese unbekannte neue Technik. Und so sind wir dem dann näher getreten, haben ganz viele Probefahrten gemacht, in dem Fall dann eben ganz wichtig, um da ein Gefühl dafür zu bekommen und das ein bisschen kennenzulernen, haben uns dann für das Auto entschieden. Sie war wirklich überzeugt davon und begeistert davon. Übrigens vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Erst war bei ihr ein Tesla auf Platz 1, weil sie gesagt hat, boah, toll, der fährt super und so. Dann haben wir uns doch für den ID4 entschieden, weil der sich halt mehr wie ein Auto anfühlt. Ja, hat noch einen kleinen Tacho über dem Lenkrad. Also irgendwie ist mehr altes, gelerntes Auto als so ein Tesla, der ja bekanntlich alles an einem Display vereinigt. Also auch das kann ein Aspekt sein, sich für so ein Auto dann zu entscheiden. Und dann haben wir wirklich gesagt, für die ersten Wochen, wir üben jetzt Autofahren. So albern das klingt, aber das ist halt eine andere Technologie, vor allem wenn es ans Laden geht. Und um die Unsicherheiten abzubauen, hat sie gesagt, lass uns das sozusagen üben. Da haben wir eine kleine Fahrt gemacht, habe ich auch im Blog erzählt, ins Saarland, sind also die ersten 1000 Kilometer mit dem E-Auto gefahren. Ich habe mich komplett zurückgehalten. Ich habe gesagt, also ich habe die Apps organisiert und die Ladekarten, das schon, aber dann dein Auto, mach du, lade du. Haben verschiedene Anbieter ausprobiert, verschiedene Ladestationen geguckt, wie weit kommt man, wie wirkt sich was auf die Reichweite aus. Also das ganze Programm, und so sind wir in das Thema eingestiegen. Und dann, nach einer kleinen Übungszeit sozusagen mit der neuen Technologie, war es vertraut, hat funktioniert und jetzt läuft's. So einfach kann das sein.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an eure Beschaffung, ne? Da war ja auch deine Frau mit maßgeblich. Das ist ein gebrauchter ID3, ja, ID3 oder 4 oder 3, ist ja vollkommen egal, angeschafft wurde. Ja, bei uns bin ich es, der es jetzt so ein bisschen vorantreibt. Aber ich finde den Tipp sehr wichtig, Christian, dass man so eine, ja, Lernphase einplanen sollte, um eben sich dann mit dem Auto entsprechend zu sozialisieren. Ja, die Probefahrten mache ich immer momentan, ja. Und das werde ich mir auf jeden Fall ins Gedächtnis rufen. Ja. Aber es ist schon sehr erstaunlich, ja. Die Nerds fahren E-Auto, angeblich wechseln Leute zurück. Die besagte Hochstudie, Lars, ist jetzt im Artikel, den werde ich in die Shownotes packen, auch auseinandergenommen worden. Also da
Okay.
ist viel heiße Luft wohl gewesen. Ist mir auch nicht aufgefallen, weil ich eigentlich sogenannten Qualitätsmedien geglaubt habe, aber in einem Blogbeitrag, also ich werde den verlinken, wird es ein bisschen auseinandergenommen. Ja, auf jeden Fall, es hat bei euch geklappt, bei euch beiden geklappt. Lars, wie sind denn deine Erfahrungen? Was hättest du noch für Fragen an Christian
Ja.
dazu?
Ja, also erstmal, wir sind mit noch weniger Vorbereitung oder Nerdigkeit an das Thema rangegangen. Wir haben überhaupt keine Probefahrt gemacht. Wir haben das Auto einfach gekauft und dann abgeholt. Also das war noch ein bisschen anders. Wir haben jetzt zum Beispiel, weil du hast gesagt, dass du eben auch dich um die Apps und Ladekarten und so weiter gekümmert hast. Wir haben eben zum einen den Vorteil, darüber reden wir ja gleich auch noch, dass wir eben hier in einem Eigenheim wohnen und eben alles selber auch entscheiden können, was Laden angeht und so weiter. Also wir haben eben logischerweise hier eine Möglichkeit, bei uns zu Hause zu laden, und die meiste Zeit laden wir auch nur zu Hause. Wir haben auch zwei längere Fahrten gemacht bislang, einmal nach Südtirol, darüber hatte ich ja schon berichtet, und einmal innerhalb Deutschlands, Lüneburger Heide. Und da haben wir auch, sind wir gar nicht, also so viel zum Thema Vorbereitung mit Ladekarten oder so losgefahren oder haben uns die besorgt, sondern haben eben dieses Sofortzahlen gemacht, was natürlich auch teurer ist. Also das, wenn man sich halt weniger vorbereitet, dann kommt das halt dann mit dazu. Aber insofern eben auch interessant, jetzt von dir zu hören, mit deinen Erfahrungen und auch von anderen, mit denen wir ja schon gesprochen haben, wie man da eben, ja, worauf es dann eben auch noch ankommt. Ich muss sagen, als wir eben die Fahrten gemacht haben, du hast das ja auch in deinem Blog geschrieben, dass du diese Angst davor, zittern vor Reichweitenangst, verzweifelt nach funktionierenden Ladesäulen suchen. Also wir waren jetzt nicht verzweifelt oder haben vor Angst gezittert, aber es gab schon immer wieder mal Momente, wo wir so ein bisschen unruhig wurden, weil wir auf der Autobahn, zum Beispiel einmal sind wir an drei Tankstellen angefahren und alle drei, da waren die Ladesäulen kaputt, und bei einem stand ein LKW vor den Ladesäulen und konnten nicht laden. Du hattest ja auch auf Threads dann mal geschrieben, auf Antwort auf mich, dass man ja auch eben abfahren kann dann eben von den Autobahnen und da eine bessere Möglichkeit oder meistens eine bessere Möglichkeit hat zu laden. Also ich muss sagen, so ein bisschen, wie gesagt, jetzt nicht Unwohl oder Angst oder irgendetwas, aber so richtig zufrieden bin ich mit der Situation in Deutschland noch nicht, aber das ist ja auch wenig überraschend.
Ja.
Ja, wie siehst du das?
Also wir haben wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Unsere Idee war, suchen uns einen Default-Anbieter raus, und zwar der bei uns in der Nähe am meisten vertreten ist, und das ist in unserem Fall ENBW, und haben dann auch so einen mittelpreisigen Brief, wo du irgendwo Grundgebühr zahlst und dann für 49 Cent einen Schnellladen laden kannst. Und deshalb war auch bei dieser Testreise und bei allem, was wir bisher gemacht haben, vor allem in Süddeutschland, machen wir es halt so, dass wir immer mal ungefähr gucken, wo sind die relevanten ENBW-Ladestationen auf der Route. Und das hat bisher eigentlich immer gut geklappt. Ganz selten, dass mal was nicht funktioniert hat, diesen Städten und so, sondern da fährst du wirklich von der Autobahn runter, 3 Minuten in irgendein Industriegebiet rein. Oder wenn du Glück hast, ist es ein Baumarkt und du hast noch eine Cafeteria oder irgendwas dabei. Kannst also auch die Infrastruktur dafür nutzen. Dafür, ja, du bist nochmal 5, 6 Minuten extra unterwegs, und natürlich die Ladezeit musst du auch noch abziehen, aber darüber hat man uns ja auch schon unterhalten, das entschleunigt ungemein. Wenn man es also wahnsinnig eilig hat, wenn man gigantische Entfernungen fahren muss, von Sylt bis Berchtesgaden, dann gibt es wahrscheinlich bessere Alternativen zum E-Auto. Aber wenn man so im üblichen Dunstkreis wie wir Süddeutschland unterwegs ist, ansonsten in deiner Stadt oder in der Umgebung, und dich halt so auf so eine Ladeinfrastruktur konzentrierst, dann funktioniert es meiner Meinung nach ausgezeichnet. Und vielleicht, um gleich noch einen Mythos abzuräumen, wenn man nicht unterwegs ist, sondern zu Hause lädt, du hast ja gesagt, ihr könnt überwiegend zu Hause laden. Klar, ist super, aber es ist halt nicht nötig, sondern der Mythos, dass ich zu Hause meine Lademöglichkeit haben muss, sonst kommt ein E-Auto nicht in Frage.
Ja, das stimmt.
Und das heißt ja auch nicht umsonst, ich habe ja auch keine Tankstelle in meiner Garage, sondern da fahre ich ja auch irgendwo hin, um das zu machen. Und ja, bei uns ist so, wir laden jetzt seit mehreren Monaten ausschließlich öffentlich, weil wir eben noch keine Lademöglichkeit zu Hause haben. Dazu kommen wir ja gleich. Und das heißt, wir fahren zum nächstgelegenen ENBW-Schnelllader, der ist irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten entfernt. Ja, das ist nochmal ein kleiner Aufwand, aber da ist ein Einkaufszentrum dabei, da sind Cafés und alles Mögliche dabei. Also du kannst es wunderbar kombinieren. Und realistischerweise fährst du da einmal in der Woche hin für eine halbe Stunde, dann ist das Ding wieder vollgeladen. Oder du findest andere Gelegenheit, wenn du in die Stadt fährst und auf dem Parkplatz stehst und dann bei den Stadtwerken lädst und, und. Also das lässt sich alles so integrieren, dass auf gar keinen Fall es ein K.O.-Kriterium ist, wenn man nicht zu Hause laden kann. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, genau das ist es aber. Direkt dazu ganz kurz, aber es ist halt ein K.O.-Kriterium für viele Leute. Das ist halt das Erstaunliche daran, weil ich muss sagen, in meinem sowohl Familienkreis als auch Freunden, in meiner Familie als auch im Freundeskreis denken schon viele, die in Bonn vor allen Dingen dann in der Stadt wohnen, denken schon viele auch darüber nach, eben E-Auto sich anzuschaffen. Die meisten sagen aber wirklich als Grund, sie wohnen in einer Wohnung, es gibt keine Möglichkeit zu laden zu Hause. Und das ist schon echt interessant, eigentlich ähnlich wie du. Ein, natürlich, man hat keine Tankstelle zu Hause, wenn man Verbrenner hat. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich Erfahrung und das, was man halt so hört und was man irgendwie denkt, man braucht es, um dann eben E-Auto zu haben. Ich sehe das wirklich auch so. Also das, und von den Kosten her ist es ja dann auch, wenn man gerade hauptsächlich dann keine langen Fahrten hat und zu Hause, also in der eigenen Stadt lädt, über Stadtwerke und so, das ist schon möglich. Also ich glaube auch, dass das ein, oder ich hoffe vielmehr, dass das dann irgendwann auch von den Erfahrungen und von Argumentationen, also wenn mehr Leute das dann auch machen und nutzen und darüber erzählen und eventuell auch mal in den Medien mehr vielleicht darüber, über die guten Erfahrungen redet und hört und liest, dass sich das auch ändert. Ja, sehe ich genauso.
Ja, wir haben jetzt zwei Mythen im Prinzip schon diskutiert. Einerseits die Reichweitenangst und dann die Ladeinfrastruktur. Reichweitenangst, ich bin gespannt. Also bei uns geht es im ersten Quartal, Ende des ersten Quartals los. Für mich wesentlich relevanter ist, dass meine Frau jeden Tag nach Frankfurt zur Arbeit kommt und das möglichst eben mit einem eigenen Strom, den wir über die PV-Anlage produzieren. Und ich bin mal gespannt, wie oft wir mit dem E-Auto lange Strecken fahren. Wahrscheinlich 1, 2, 3 Mal im Jahr, vermute ich mal. Aber wir schauen einfach mal. Und Ladeinfrastruktur, ja, ich glaube, unbenommen ist, dass es zu kompliziert ist. Ne? Also das überall eine eigene Karte und so ein Quatsch, das kann es nicht sein. Lassen wir uns einfach mal überraschen, ob es da weitergeht. Ja. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil natürlich so ein bisschen der Trend ist, jetzt wird der Verbrenner wieder hochgejatzt, ja, auch aus durchaus Interesse von gewissen Industrien. Lassen wir uns einfach mal...
In Deutschland.
Ne? In Deutschland, ja.
Ja. Ich nehme das als sehr deutsche Diskussion wahr, wenn man ein bisschen sowohl ins europäische als auch ins internationale Umfeld, also es scheint eine sehr deutsche Diskussion zu sein, aber du hast recht, ja, ich glaube, da wird die Zeit vieles heilen und die Erfahrungen.
Ja, es ist auch immer wieder verblüffend, wie auf Social Media das Thema da wirklich, also die Leute gehen ab wie Zäpfchen, auf Deutsch gesagt, ja, also wenn du da mal so eine Aussage triffst und die regen sich echt auf und da gibt es wirklich so eine Verbrennerlobby, gerade die Tage, ich habe da mal gesagt, hier findet ihr die neuesten 2025 Modelle. Ich werde noch 2034 noch einen Verbrenner fahren und auch später. Also, da fehlt ein bisschen auch die entspannte Haltung, ne?
Es gibt die Verbrennerlobby, aber es gibt natürlich auch die E-Auto-Fetischisten, die dann da aufeinanderprallen und in den polarisierenden sozialen Medien dann Feuer verursachen. Deshalb mag ich euren Podcast, weil ihr das differenziert darstellt. Viele anderen tun es natürlich auch. Denn natürlich gibt es auch Nachteile bei E-Autos. Das ist ganz klar. Du hast gerade gesagt, das Ladedurcheinander mit den verschiedenen Anbietern. Der Preis ist ganz klar ein Thema. Ja. Die sind einfach noch zu hochpreisig. Es fehlen habt ihr ja auch schon thematisiert, die günstigen Autos. Also da gibt es Dinge, die man auch objektiv einfach zugeben und diskutieren muss. Oder wie ich gesagt habe, es gibt Konstellationen für den Außendienstler, der sehr, sehr viel unterwegs ist, für den es dann einfach ein Zeitfaktor ist und so weiter. Also, aber das kann man ja alles objektivieren und dann liegen die Karten auf dem Tisch und dann kann sich jeder für eine Technologie entscheiden.
So ist es.
Ja.
Wenn ihr d'accord seid, machen wir dann den Schwenk rüber
Ja.
zur PV-Anlage und Lademöglichkeiten. in der Reihenhaussiedlung, einer Gemeinschaftsgarage. Einerseits, ich musste lachen hier in Vorbereitung des Podcasts, habe ich bei dir im Blog nachgelesen. Du hast eine PV-Anlage in eurem Reihenhaus auf dem Dach, nicht nur du, sondern auch wohl die Nachbarn. Es entspricht zwar 1:1 der Konfiguration, die ich dann hier bei uns seit, wie gesagt, einigen Wochen erst auf dem Dach habe. Nur ganz kurz, wie lange ist es bei euch schon da und was sind so die Erfahrungen?
Knapp 2 Jahre jetzt, also im Mai, 1,5 Jahre sind es ungefähr, sind wir gestartet und das ist wie bei dir, ich nehme das ja auch begeistert, man ist einfach, da ist man wirklich noch ein Spielkind, ja, man freut natürlich sich dann, dass das Ding auf dem Dach ist, man freut sich, dass man eine App hat, wo irgendwas passiert, du siehst, dass du deine Energie selbst erzeugst und so weiter, man kann es natürlich auch durchrechnen, das ist eine Investition, die sich irgendwann amortisiert und so, es ist einfach Fakt, dass wir von Februar bis Oktober unseren Strom komplett alleine erzeugen und es gibt mir ein gutes Gefühl, das macht Spaß und das ist schön und dann in den Wintermonaten natürlich noch Energie zu oder Strom zukaufen müssen, aber alles in allem ist das so eine Mischung aus Spaß und Leidenschaft am Thema und auch ein bisschen Ökonomie. Und wenn man die Gelegenheit hat und es sich anbietet und die Preise passen, die sind ja deutlich gesunken. Also vor 1,5 Jahren waren wir da preislich wirklich ambitioniert unterwegs, was diese Anlage angegangen ist. Also wir haben die PV auf dem Dach und einen entsprechenden Speicher im Keller. Das war schon eine ordentliche Investition. Da sind die Preise ja wirklich nochmal gut runtergegangen. Insofern kann ich nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen.
Ja, ich habe gestern eine gute Nachricht bekommen. Ich habe auch darauf gezählt. Also ich habe noch eine Förderung bekommen. Du hast ja nach besserer Zeit, glaube ich, fördertechnisch erlebt. Aber die Stadt Darmstadt fördert hier lokal noch die
PV-Anlagen. Nur die Kommune, die Stadt Erlangen, die das gefördert hat. Der Rest war schon weg.
Ja. Okay. Ja, okay. Also, wenn ihr dann redet, hole ich dann gleich mal die Plakette. Ich habe auch schon eine stolze Plakette bekommen. Die werde ich zum Abschluss dann hier nochmal in die Kamera entsprechend haben. Ja, ich bin gespannt. Momentan natürlich frustriert, weil nicht viel passiert. Natürlich gucke ich als Spielkind auf die App oder in den Browser. Was kommt da rein? Aber es war zu erwarten. Wir haben es einfach jetzt gemacht. Da gab es einfach Gründe für, dass das Dach renoviert wurde und da wird es in einem Aufwasch draufgepackt.
Ja, freue dich aufs Frühjahr.
Ja, das haben ja alle gesagt. Das tue ich auch. Ja. An die Spielkind muss ja auch dann wirklich stolz dann drauf gucken. Das Thema Bürokratie und Anmeldung machen wir heute nicht. Das machen wir ein andermal, Lars. Denn das ist auch okay. so ein Spätzle, wirklich hier, das mal bei der E-Netz, das ist unser lokaler Betreiber hier, mal anzumelden. Aber jetzt viel, viel interessanter. Ich habe die Erfahrung gemacht bei uns in der Eigentümerversammlung, da haben wir so verschiedene Eigentumswohnungen hier. Vor 20 Jahren bin ich mit der PV-Anlage nicht durchgekommen. Jetzt haben wir es durch gewisse Gesetzesänderungen geschafft. Aber es ist natürlich immer wieder schwierig, die Leute unter einen Hut zu bekommen. Und bei dir ist die spezifische Situation, wie ich sie verstanden habe, ihr könnt nicht direkt am Haus lagen, sondern ihr habt eine Gemeinschaftsgarage. Wie ist denn da der Stand der Dinge und wie wollt ihr denn da vorgehen?
Genau. Und ich finde es deshalb spannend, weil jetzt so die Welle der Eigenheimbesitzer, die ein Einfamilienhaus mit Parkmöglichkeit oder Garage am Haus haben und über die PV oder einfach über den Strom ihr Auto laden, also die haben wir, glaube ich, durch und durch diskutiert. Das ist klar, wie das funktioniert. Und das sind ja auch diejenigen, die alle schon oder sehr viele ein E-Auto haben und eben dann am eigenen Haus laden können. Und jetzt gibt's aber diese... spätestens seit den 60er, 70er Jahren diese Reihenhaussiedlungen, wo wie bei uns so 20, 30 Reihenhäuser zusammenstehen und die natürlich nicht alle ihre Autos am Haus haben, sondern du hast so einen Garagenhof. Ja, so, ich weiß nicht, ist das eine deutsche Erfindung? Auf jeden Fall gibt es halt sehr viel bei uns. Und unser Haus stammt von 2004, also das wurde auch noch, wird heutzutage, glaube ich, auch noch so gebaut. Du hast einfach einen Garagenhof mit 22 Anteilseignern bei uns und der hat keinen Strom. Und wir haben die PV auf dem Dach, wir haben Strom am Haus, können da nicht parken und wir haben einen Garagenhof, der ist 50 Meter weg und da stehen die Autos und wir haben keinen Strom. Was also tun? Dafür haben wir ein Projekt gegründet, nennt sich Elektrifizierung des Garagenhofs, ganz unaufgeregt. Und das ist halt, also die gute Nachricht ist, es ist möglich. Und die schlechte Nachricht ist, es ist schon ein Weg. Also es ist kompliziert natürlich und aufwendig und man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Aber ich glaube, da passiert gerade ganz viel. Wir haben einen benachbarten Garagenhof, die machen genau das Gleiche. Die sind schon ein paar Schritte weiter als wir. Es ist ja einfach logisch, dass man jetzt im nächsten Schritt solche Konstellationen oder nimmt Tiefgaragen in Mehrfamilienhäusern und so weiter, dass man die hernimmt und guckt, wie kann man denn da elektrifizieren. Und Kurzfassung ist die, man muss einfach, wie immer bei Projekten mit unterschiedlichen Anteilseignern, du sagst ja schon Eigentümergemeinschaft, muss man halt verschiedene Dinge bedenken. Das Ganze ist erstmal muss man diese Anteilseigner in ein Boot bekommen. Ja, bei uns sind es 22 Garagen. Das heißt, man muss ja erstmal ganz viel reden und diskutieren und vielleicht auch Überzeugungsarbeit leisten. Wobei Überzeugungsarbeit war bei uns gar nicht das Thema. Bei uns war eher das Thema der vielen Varianten, die möglich sind, dass man die alle einfängt und irgendwie konsolidiert und dann einen gemeinsamen Weg und eine Richtung festlegt. Man muss ein paar juristische Fragen klären, das haben wir gelernt. Es gibt da ganz unterschiedliche Eigentümergemeinschaften. Es gibt welche nach dem Wohnungseigentumsgesetz, dem WEG. Es gibt welche nach dem BGB. Also da muss man ein bisschen, und das hat Auswirkungen auf die juristischen Konstellationen. Da muss man sich ein bisschen schlau machen. Und da muss man halt ein technisches Konzept erarbeiten. Da ist es, glaube ich, oft so und bei uns auch, dass von diesen 22 Anteilseignern einfach einer ist, der sich gut auskennt, weil er irgendwie Elektrotechnik studiert hat oder sowas gemacht hat, der das Ganze technisch dann vorantreibt. Das war bei uns auch der Fall. Und dann muss man halt die Stadtwerke ins Boot holen, beziehungsweise bei denen sich ein Angebot holen lassen, weil die müssen erstmal die Stromleitung zum Garagenhof hinlegen. Und dann braucht man einen Elektriker, der zertifiziert ist, einen Handwerksbetrieb, der letztlich das Konzept, was man sich ausgedacht hat, dann umsetzt und von den Strom in die einzelnen Garagen verteilt. Und da muss man das Ganze verwaltungstechnisch rund machen und irgendwie auch abrechnen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es ist ein Projekt, das läuft bei uns auch schon über ein Jahr, aber ich bin relativ optimistisch, dass wir im ersten Halbjahr 2025 dann unser Ziel erreichen werden.
Was ist eure Konstellation, die ihr plant? Ich frage nach, weil wir haben auch eine Gemeinschaftsgarage hier unten drin, Tiefgarage ist zu viel gesagt, ja. Und ich habe dort meine Wallbox vorgesehen, die ist noch nicht installiert, aber der Anschluss ist da und die wird dann eben, wenn das E-Auto kommen sollte im Frühjahr, dann auch installiert. Und ich habe überlegt, ja, dann machst du eine Wallbox, wo du mit einer Karte oder ähnlichen technischen Dingen laden kannst. Nicht nur ich, sondern ich könnte es im Sommer auch anderen Mitbewohnern hier anbieten, dass die über die Karte laden, einen gewissen Obolus zahlen, der dann unter dem Preis, sag ich mal, der Anbieter liegt, sodass wir den Strom noch besser oder ich auch den Strom noch besser verkaufen kann, statt den für 7 Cent zu verkaufen, sondern vielleicht für 20 Cent, was immer noch ein sensationeller Preis wäre für das Laden eines E-Autos. Welche Überlegungen habt ihr denn dort getroffen?
Also soweit sind wir noch gar nicht, sondern das ist ja dann, was macht der Einzelne, wenn er mal den Strom und die Wallbox in der Garage hat damit. Aber ich glaube, bei uns ist die Konstellation ganz einfach, jeder lädt sein Auto, fertig, aus. Aber unser Ding ist halt tatsächlich, wie bekommen wir den Strom in die einzelnen Garagen? Okay. Um nur ein Beispiel zu machen zwischen zwei Entscheidungen, die es zu treffen gilt, und da sind wir auch gerade dran, machen wir wieder eine Eigentümerversammlung und werden diese Entscheidung treffen. Du bekommst den Strom, wie gesagt, von den Stadtwerken, dann stellst du deinen Schaltstrang hin, hast ein Lastmanagement, was ja nötig ist, damit eben die vielen Garagen gemanagt werden, wenn alle gleichzeitig laden wollen und ähnliches. Und zwei Varianten sind zum Beispiel, dass du entweder einen Vertrag mit den Stadtwerken abschließt und es gibt ja so eine Art Gemeinschaft, Verwaltungsgemeinschaft, die diesen Strom von den Stadtwerken bezieht und du dann dafür sorgst, dass die Verteilung quasi intern innerhalb deiner Gemeinschaft stattfindet, hat Vor- und Nachteile, oder aber du machst jeder einzelne Garagenbesitzer mit den Stadtwerken einen Vertrag, dann ist sozusagen die Konstellation auch im Schaltschrank ein bisschen eine andere, jeder hat einen Vertrag mit den Stadtwerken, jeder rechnet separat mit den Stadtwerken ab, hat auch Vor- und Nachteile, jeder hat eine einzelne Grundgebühr, du musst dann diese interne Verrechnung nicht machen und so. Also an solchen Themen sind wir momentan eher dran. Am Ende des Tages wird jeder seine Wallbox in der Garage haben und da sind wir nicht ganz frei, weil die müssen natürlich ins System reinpassen, die muss zu dem Lastmanagement passen und wir haben ein paar Sonderkonstellationen. Ich werde zum Beispiel ab dem Frühjahr auch einen Dienstwagen als E-Auto haben und dann kann ich eben auch über eine Ladekarte, in dem Fall von der DKV, beispielsweise Dienstwagen laden und da muss man dann eben dafür sorgen, dass man eine passende Wallbox hat, die auch solche Konstellationen verarbeiten kann. Aber ansonsten ist die Sache, wenn es mal durchdekliniert ist und beauftragt ist, eigentlich ziemlich einfach.
Also ich merke, wir haben schon mal eine Folgesendung, dann wenn ihr wirklich drauf geht.
Sehr gerne, ja.
Ja, wie gesagt, bei uns ist etwas anders. Ich bin der Einzige, der sich hier entschieden hat, eine PV-Anlage zu nehmen. Und ich könnte also den Strom zumindest mal über eine Wallbox weiterverkaufen. Mieterstrom ist wieder schwierig. Also das ganze Thema, man merkt, es ist auch so ein bisschen juristisch, bürokratisch, ja, da musst du ja schon sehr viele Gedanken auch an den ganzen Kram machen. Aber nichtsdestotrotz, dazu fallen wir vielleicht noch so ein bisschen in die Nerd-Kategorie, dass wir das auch da gerne machen. Aber für die normalen Leute, Anführungsstriche, Otto Normalverbraucherin oder Routine, ist es schon ein bisschen sehr kompliziert, finde ich. Also das ist auch meine Erfahrung auch der letzten Wochen.
Ja, wie gesagt, ihr Lieben,
ich glaube, das
zieht sich ewig hin.
Ja, sind wir am Punkt so angekommen, dass wir so einen Zwischenbericht von dir haben, auch über die Garage, die dann mal Strom liefern soll oder wo Strom dann geliefert werden kann. Ja, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Lars, hast du noch eine Frage, bevor den Christian weiter an den Strand oder in die Wanderung oder zum Frühstück lassen können?
Frage direkt nicht. Also erstmal auch mal vielen Dank von mir an dich, dass du dir auch hier die Zeit genommen hast. Das ist super. Und High Five fürs Klima sehe ich gerade. Photovoltaikanlage, sehr gut.
Ja, das
was ich
ist
halt super finde, jetzt auch.
Ja, das ist die Plakette. Ich habe es ja versprochen. Gestern gekommen.
Ah, okay, das ist die Plakette. Was ich halt super finde, weil das sind ja jetzt die Gespräche, das Gespräch jetzt am Ende, das betrifft mich jetzt in dem Sinne nicht, weil ich ja, wie gesagt, eine etwas privilegiertere mit dem, dass ich mich halt nicht irgendwie um Wohngemeinschaften oder Eigentümergemeinschaften dann kümmern muss. Was aber wichtig ist für mich, ist eben auch hier nochmal so Argumente auch zu bekommen und halt auch mehr Insights zu bekommen, die ich dann auch weitergeben kann. Weil ich glaube, das ist auch das, was du gesagt hattest, Christian, was halt wirklich wichtig ist, ist halt, dass man ja das Erfahrung gesammelt werden und diese von Erfahrung auch weitergegeben werden. Das ist jetzt auch, Stefan, bei dir so, wenn du der Einzige bislang bist, der das halt machen will mit der eigenen Wallbox, auch das sorgt ja dann dafür, dass andere das dann auch mitbekommen und dann auch von diesen Erfahrungen dann auch lernen können. Weil was mir halt auffällt, ist bei eben Gesprächen dazu, um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hattest zum Thema Polarisierung, Christian, dass also ich hatte auch mal bei Threads einen Beitrag zu E-Laden und so weiter. Ich glaube, das war zu unserem 9 von 9 Episode, zu meinen Erfahrungen dann gepostet. Und da gab es dann halt auch total viel diese besserwisserischen E-Auto-Nerds, die dann eben sagen, ja, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Leute das nicht wollen und das ist doch alles ganz einfach und das ist irgendwie nur Stressgequatsche und so weiter und das hilft halt gar nicht. Also insofern, man muss halt eben auch das Kritische, die Bedenken, die Sorgen, was auch immer, wie auch immer man es nennt, eben auch ernst nehmen, weil sonst gibt es halt keine Veränderung. Das muss man halt einfach so konkret sehen und deswegen ist das halt so wichtig, auch diese Erfahrung von euch, sieht gut aus, Stefan, diese Erfahrung von euch dann auch zu haben, die ich dann auch weitergeben kann. Also vielen Dank dafür.
Ja, für die, die es sehen, es sieht momentan ganz lustig aus. Irgendwie hat man Greenskin sich verabredet. Aber nevertheless, hast du ein schönes Schlusswort, Christian? Was du noch an unsere Zuhörer und so. Muss auch nicht sein.
Wir haben alles gesagt.
Wir haben alles.
Super.
Und ich werde mal verschwommen jetzt in den Schenkel starten. Ganz lieben Dank, schönen Urlaub noch. Liebe Grüße nach Siegburg. Lasst euch beiden gut gehen. Und bis bald hoffentlich mal wieder. Ciao.
Tschüss.
Ciao.